Einen wunderschönen guten Morgen oder wunderschönen guten Mittag. Willkommen zum Talk Qualitätskontrolle mittels künstlicher Intelligenz und Machine Learning. Wir haben alle mitbekommen, dass der KI-Hype real ist, aber neben mehr oder weniger sinnvollen Large Language Models und deren Anwendungen gibt es tatsächlich sehr sinnvolle Anwendungen für KI, die uns heute von Elia vorgestellt werden. Macht IT-Dinge und ist darüber hinaus auch sehr flauschig. Und hat etwas über die Dirty Little Secrets unter anderem von TensorFlow gelernt bei der Qualitätskontrolle mittels KI in Produktionslinien und hat in diesem ganzen Prozess auch KI hassen gelernt und sagt von sich selbst, nie wieder freiwillig was mit KI machen. Was wir ja darüber heute noch erfahren werden, ist etwas, worauf ich mich sehr freue, worauf ihr euch wahrscheinlich auch alle sehr freut, und dementsprechend wünsche ich viel Spaß mit Elia. Willkommen.
Ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Kleiner Hinweis bezüglich der Lizenz. Da der Talk aufgezeichnet wird, kann ich jetzt nicht direkt aus der Produktion Bilder zeigen. Das Gute ist, ich habe die ganzen Bilder aus der Produktion durch Katzenbilder ersetzt. Also ich vermute, das wird euch passen, also hoffe ich jetzt zumindest mal. Ich habe eine grobe Übersicht über den Inhalt. Einmal, wer bin ich, warum erzähle ich das, wie entstand der ganze Spaß denn überhaupt? Ich werde die ersten zwei Projekte vorstellen, die wir firmenintern tatsächlich deployed haben. Deployed ist ein bisschen gelogen. Das Proof of Concept ist mehr ein Proof of Concept. Es ist daraus auch ein internes Digitalisierungsteam entstanden. Ich werde ein bisschen was über die Hardware-Software sagen, über die Projekte, über die Instandhaltung, wie man das alles macht. Und dann nur kurz Fakten und Fazit geben. Kurz nochmal zu mir. Ich bin Elia. Man findet mich online meistens unter Kopfkrieg. Ich habe auch einen Blog unter kopfkrieg.dev. Das sind da Kontaktdaten, wenn man mich nur irgendwie mal kontaktieren möchte. Mach seit der Kindheit irgendwas mit Elektrotechnik, IT, das, ich weiß gar nicht, seit 13, 14, 15, 20 Jahren, keine Ahnung, eigentlich schon immer. Hab damals in der Ausbildung angefangen, mich mit neuronalen Netzwerken zu beschäftigen und ja, so Sachen wie generativen Algorithmen, alles was irgendwie Spaß macht halt. Es ist auch mein erster Vortrag auf einer Chaos-Veranstaltung. Ich bin unglaublich nervös, deswegen seid bitte lieb. Und es wird unglaublich viel Info. Also ich habe einen Timer hier stehen, es könnte zeitlich fast ein bisschen knapp werden, aber das sehen wir dann. Ich kann auch gerne schneller sprechen, dann habe ich es in kürzerer Zeit, aber gut. Was erzähle ich? Es geht um die Geschichte rund um Qualitätskontrolle bzw. Qualitätssicherung mittels KI. Wie es eben dazu kam und warum der Spaß auch noch funktioniert. Also überraschenderweise, ne? Es war nämlich so 2018, 2019 rum ungefähr, dachte ich mir, hey, irgendwas mit Machine Learning wäre mal wieder nett. Ich weiß nicht, ob jemand die Historie kennt, TensorFlow ist ein paar Jahre vorher veröffentlicht worden. Das war so ein Ding, wollte ich mir schon immer mal angucken. PyTorch war damals zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz brauchbar für meinen Anwendungsfall. Jo, und ich habe mir TensorFlow angesehen, habe damit zu Hause Dinge angestellt, habe so ein kleines Framework entwickelt, war damit glücklich. Selbstverständlich konnte ich nicht meine Klappe halten. Ich habe das in der Arbeit ganz schön rumerzählt und das führte dann dazu, dass ich an meinem Geburtstag, 2019 war das, von einem Arbeitskollegen gefragt worden bin, so mit, hey Elia, du machst doch Dinge mit KI, hast du nicht Bock, das in der Firma zu tun? Und das Framework war absolut nicht ausgereift, sehr instabil, absolut kaputt, in einem Zustand, den man absolut nicht deployen sollte. Und selbstverständlich habe ich ja gesagt. ja. Und dann kam eben das erste Projekt. Das ist übrigens meine Katze Kitty. Da werdet ihr jetzt noch mehr Bilder sehen, aber... beim ersten Projekt ging es darum, wir haben uns natürlich das Einfachste rausgesucht, und zwar Lötpinprüfung. Dazu muss man wissen, ich arbeite für einen sehr großen Industriekonzern, der was mit Metall-Elektrotechnik so die Richtung macht. Wir stellen intern Schalter, Schütze und alles mögliche andere her. Man kann ganze Anlagen von uns kaufen, je nachdem, wie viel Geld man gerade übrig hat, weil es sind doch ein bisschen teurer am Ende. Ja, und da, wo ich damals gearbeitet habe, ging es eben darum, wir bauen kleine Schütze, S2. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt. Wenn nicht, würde ich es nachher noch kurz erklären, aber nicht jetzt. Und da sind mittlerweile auch Platinen verbaut. Es sind Spulen verbaut, die werden gelötet. Und natürlich muss man irgendwie die Qualität sicherstellen. Jetzt ist es so, ob Strom fließt oder nicht, ist relativ trivial. Man geht einfach hin mit zwei Pins, schaut, ob Strom durchfließt, voll erledigt. Ob Strom fließt, sagt aber nichts über die Qualität aus. Also Lötpin kann gut gelötet sein oder gut aussehen und trotzdem fehlerhaft sein, aber es geht da genauso umgekehrt. Also es kann sein, dass ein Kontakt besteht, die Lötung aber trotzdem nicht gut ist. Und ich habe das mal eingezeichnet, das ist ein so ein Lötpin. Wir haben das ganz einfach gemacht. Besagter Arbeitskollege hat damals organisiert, dass ich ein bisschen Zeit bekomme. Wir haben das in einer Rekordzeit von knapp 3 Wochen damals umgesetzt, mit unglaublich cooler Hardware. Ich habe einen gebrauchten Laptop bekommen mit dem Intel Core i5, zweite, dritte Generation, irgend sowas, mit viel zu wenig Arbeitsspeicher. Wir hatten intern kein Linux zur Verfügung, sondern nur ein Windows, das war ein bisschen schmerzhaft. Ich habe das dann kurzerhand auf Linux umgestellt. Wir haben eine Logitech C525 genommen, die hat eine 720p Auflösung, die ist unglaublich günstig, kommt aus dem Konsumerbereich, ist jetzt für Industrie nicht unbedingt geeignet. Aber es ging ja nur um Proof of Concept. Also haben wir das alles gemacht, wir haben die Kamera aufgebaut, wir haben eine schöne kleine Halterung angefertigt, wo die Kamera auf die Teile hin zeigt, dann kann man die Teile reinschieben, dann kann man ein Foto machen, dann kann man sagen, ist es gut oder schlecht. Das haben wir dann ein paar 100 bis 1000 Mal gemacht händisch, haben die Daten alle einzeln gelabelt, haben dann Modelle trainiert. Das war ein bisschen unangenehm. Modelle trainieren ist nicht so ganz trivial, wenn man das zwar hobbymäßig gemacht hat, aber halt noch nicht im Industrieeinsatz. Und vor allem, wenn man auf die dämliche Idee kommt, Lötpins zu prüfen. Also es gibt 1000 Anwendungsfälle, die sind einfach, ne? Aber wir mussten ja unbedingt sagen, Lötpin-Prüfung. Hat aber am Ende funktioniert und war eben, wie gesagt, nicht die beste Idee, war aber gut genug. Das lief dann Mitte 2019 auch eine Zeit lang. Ist in dem Zustand, wie wir es damals entwickelt haben, nicht deployed worden in der Anlage. Da kam dann nämlich das zweite Projekt. Es ist schön, man hört so leicht, oh, finde ich gut. Beim zweiten Projekt geht es um die Schütze. Und ich will jetzt ganz kurz erklären, was ein Schütze ist, weil ich weiß nicht, wie viele Leute... Könnt ihr mal ganz kurz die Hand heben, wer weiß, was ein Schütze ist? Oh, das ist gut. Wer weiß, was ein Relais ist? Das macht es noch besser. Ein Relais ist ein Schütze. Fertig. Relais sind normalerweise ein Ticken kleiner, Schütze sind ein Ticken größer. Da kann man ein paar 10.000 Kilowatt gerne auch mal drüber schieben, je nachdem, welche Ausführung man kauft. Grob hat man eine Spule, man hat einen Anker und Arbeitskontakte. Man legt an die Spule eine Spannung an. Die Spule zieht dann über ein Magnetfeld den Anker an. Der Anker schließt dann die Arbeitskontakte und dann fließt Strom. Es ist ein elektrischer Schalter, mehr nicht. Das Ganze halt ein bisschen größer. Ich muss zugeben, ich weiß nicht genau, wie viel Strom bei den S2-Schützen rüberfließt. Es werden irgendwas zwischen 10 und 100 Ampere sowas sein vielleicht. Das hätte ich vielleicht nachschlagen sollen. Wie immer, es gibt davon ca. 500 verschiedene Varianten und wir wollten die alle automatisiert prüfen. Jetzt ist 500 Varianten schon ein bisschen heftig. Dementsprechend haben wir natürlich nicht gesagt, wir prüfen die komplett, sondern man prüft nur einzelne Komponenten. Hier auf dem Bild zu sehen, der Anker, der sieht im S2-Schütz ein bisschen anders aus, nämlich so. Man hat einen Kontaktträger, das ist ein Plastikbauteil, man hat Federbügel und Federn und zwischen den Kontaktträger und zwischen den Federbügel, da ist ein kleiner Spalt. Da kommen eigentlich die Kontakte rein, sprich in dem Moment, wo Strom angelegt wird an die Spule, zieht es den kompletten Kontaktträger mit allem nach unten und dann ist der Stromkreis geschlossen. Wir haben uns jetzt genau dieses Bauteil rausgesucht, weil das ein relativ einfacher Fehler ist. Man sieht dann nämlich 3 Federn und 3 Federbügel. der linke und der rechte Federbügel und Feder passt alles. Das sieht gut aus. Und beim mittleren Federbügel ist die rechte Seite verbogen. Da ist die Feder nicht ordentlich drin. Da gibt es auch wieder mehrere Varianten. Die Kontaktträger sind relativ ähnlich aufgebaut. Die Federbügel sind eigentlich immer identisch. Und vor den Federn gibt es halt Standardfedern. Das sind die grauen hier. Es gibt welche in lila, in orange. Die haben unterschiedliche Federstärken, unterschiedliche Anziehkräfte. Da muss man halt ein bisschen aufpassen. Und wir haben es dann folgendermaßen gemacht. Ich habe das auf dem Bild hier mit kleinen Rechtecken markiert. Wir haben tatsächlich eine Kamera so montiert, dass man den Kontaktträger von vorne sieht. Und wir werten nur die Bereiche aus, die hier gekennzeichnet sind. Weil es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, das komplette Bild einer KI zu geben und der KI lernen zu lassen, werte doch mal dieses Bild bitte im Ganzen aus. Es gab Menschen, die haben das gemacht, die haben einen Haufen Rechenleistung verschwendet, am Ende hat es nicht funktioniert. Das war ein bisschen unangenehm, als ich ihm erklären musste, dass die Idee zwar nett ist, aber es wäre doch einfacher, wenn wir es so machen. Die Bilder, die wir aufgenommen haben, waren auch tatsächlich in sehr schlechter Qualität. Also bei optischen Anwendungen gibt es manchmal Ansprüche von, wir brauchen unbedingt Kameras mit 12 oder 14 Bit Tiefe, wir brauchen die in Farben, wir brauchen vielleicht einen Infrarotbereich drin. Und also ganz ehrlich, kann man sich sparen. Wir haben eine Logitech C525 genommen mit einer Auflösung von 27 Pixeln. Wir haben die Bereiche, die wir auswerten, sind 64x64 Pixel in Graustufen zermatscht. Es sind Kompressionsartefakte mit drin. Und das Beste ist, es funktioniert. Gleiches dann auch für die KI-Modelle. Es gibt unglaublich komplexe Modelle. Wir haben das Einfachste gemacht, was man finden konnte. Ich müsste euch nochmal bitten, die Hand zu heben. Wer hat grob Ahnung von KI-Modellen, wie man die aufbaut? Das wird doch mehr als erwartet. Schön. was man hier sieht, man hat links oben einen Input, da füttert man eben ein Bild rein, 64x64 Pixel und eine Ebene in dem Sinne, wir haben ja nur Graustufen, wir haben keine Farbkanäle. Dann kommen ein paar Convolution Layer, die falten das Bild ein bisschen zusammen. Dann hat man einen Pooling Layer, wo man sich nur die besten, größten Werte rauszieht, je nachdem, wie man es jetzt beschreiben möchte. Es gibt fürs Trainingsverfahren Dropout Layer, da lässt man einfach einzelne Pixel weg und versucht, das Modell ein bisschen robuster zu machen, indem man sagt, die Pixel sind jetzt mal nicht relevant, die sind vielleicht später wieder relevant. Den ganzen Spaß macht man zweimal hintereinander, bis man relativ, also über die Convolution Layer bekommt man ja kleinere Bilder heraus. Dann macht man das Ganze noch flach. Man geht von einem 2D-Bild auf ein eindimensionales Array runter. Dazu muss man sagen, Bilder sind ja effektiv nichts anderes als eine 2D- oder 3D-Matrix mit einer Handvoll Zahlen drin. Also dem KI-Modell ist ja egal, was man da genau füttert. Ob das in eine Form reinkommt, die man als Mensch interpretieren kann oder nicht, ist dem relativ egal. Jo. Am Ende noch ein Dance-Layer, nochmal ein Dropout, nochmal ein Dance und dann hat man Output. Der Output war damals binär, wir wollten nur wissen, ist das Ding gut oder schlecht. Wir verwenden nicht die Bezeichnung gut oder schlecht, das werdet ihr auf den Folien noch sehen, sondern in Ordnung, nicht in Ordnung, kurz IO oder NIO. Wenn man das mit bestehenden Modellen vergleicht, ist das hier unglaublich simpel. Also es ist so simpel, dass es kein Mensch verwenden würde, weil es einfach... Es kann effektiv nichts und es hat aber ausgereicht. Genau. Wir hatten es dann auch tatsächlich in der Anlage umgesetzt. Das ist großartig. Wir hatten... Es ist ein Rüttelautomat. Das sind Töpfe drin, die fördern über Vibrationen Bauteile. Das ganze Ding wackelt ohne Ende. Es ist natürlich massiv gebaut, aber man hat Vibrationen ohne Ende. Wir haben uns trotzdem dafür entschieden, da einen kleinen Raspberry Pi 3 reinzubauen. Wir haben eine Micro-SD-Karte verwendet, die halbwegs gut ist. An der Stelle der Hinweis, das wissen viele nicht, aber Micro-SD-Karten gibt es mittlerweile echt gute im Konsumerbereich, die jahrelang halten, egal wie man die beschreibt. Mittlerweile fast auf Basis von einer SSD, was einen Controller betrifft. Ist sinnvoll, die zu verwenden, weil die werden nämlich nicht kaputt. Oder langsamer kaputt. Haben wie gesagt eine Logitech C525 gebaut, haben ein hübsches, kleines, 3D gedrucktes Gehäuse, wo noch schön drauf stand, KI-Versuch, so die Richtung. Die Datenübertragung zur Anlage haben wir dann über GPIO-Pins gemacht. Also ein Raspberry Pi hat einzelne Pins, die man ansteuern kann. Und die gehen 1:1 zur Anlage. Wir sagen der Anlage nur, die KI ist aktuell bereit. Die KI ist online, sie ist bereit, neue Bilder aufzunehmen. Dann kann die Anlage einen Trigger setzen und sagen, du kannst jetzt ein Bild aufnehmen. Dann nimmt die Software, die ich entwickelt habe, auf dem Raspberry Pi einmal ein Bild auf, macht ein bisschen Vorverarbeitung, schneidet die drei Bildbereiche aus, füttert es einem KI-Modell, wertet den ganzen Spaß aus, führt die Ergebnisse zusammen. Ergebnisse zusammenführen ist, wenn das Ding dreimal gut ist, ist es gut. Wenn eins davon nicht gut ist, ist es automatisch schlecht. Meldet das wieder der SPS zurück mit einem einzelnen Bit, wo nur gesagt wird, das ist gut oder schlecht, mehr nicht. Und der ganze Spaß dauert eigentlich nur knapp eine Sekunde und es funktioniert. Wir prüfen damit täglich tausende von Kontaktträgern. Das Ding läuft seit Ende 2019. Wir haben mehrere Millionen Schalter damit schon geprüft. Das ist Wahnsinn, wirklich. Allerdings, wie gesagt, es ist ein Industrieautomat, der hat Vibrationen drin. Das sind Ritteltöpfe. Der Autofokus ist halt irgendwann einfach fertig. Also, ich meine, der muss konstant, durchgehend, das Ding läuft 24 Stunden am Tag, die Vibrationen ausgleichen. Natürlich wird es irgendwann kaputt. Also, wer hätte denn damit nicht rechnen können? Wir haben übrigens nicht dran gedacht. Wir haben an vieles nicht gedacht, aber deswegen stehe ich ja hier. Das Schöne war, es gab mehrere Bereiche, die parallel durchgeführt wurden. Und zwar ist es so, dass nachdem das Projekt erfolgreich war, ein Digi-Team gegründet wurde. Digi-Team heißt, wir haben ein kleines Team aus 4,5 Personen. Die offizielle Jobbezeichnung war aus Kostengründen Technologietreiberin. Ist lustig, damit muss man die Leute nämlich nicht so gut bezahlen. Später ist es dann zur Data Analyst umbenannt worden. Das hat dann Dinge wieder besser gemacht hinsichtlich der Finanzierung. Es gab den Bereich Künstliche Intelligenz, den ich betreue, seit ich da arbeite. Es gab den Bereich 3D-Druck, der damals auch zuständig war, um das Gehäuse zu drucken. Es gibt den Bereich Robotik und Automatisierung. Automatisierung im Sinne von PC-Bot, sprich, oh Gott, das wird jetzt schlimm, eigentlich sollte man Content Warning geben, ne? Ihr kennt es ja, wenn man Excel-Tabellen hat und da Daten rausziehen möchte und die will man automatisiert verarbeiten. Das macht man mit dem PC-Bot. Es gibt bessere Lösungen, man könnte es in Datenbanken reinschreiben, man könnte es irgendwie automatisieren, aber nein, man nimmt Excel-Tabellen und zieht da Daten raus und konvertiert die irgendwie und schiebt die woanders hin, wieder in Excel-Tabellen. Das ist PC-Bot. Jo. Ich habe da damals auch die Projektleitung übernommen vom Bereich KI. War ein bisschen frustrierend, weil wir hatten kein Personal außer mich. Das heißt, ich konnte mich selbst verwalten. Wir haben uns dann aber über die Zeit ein bisschen vernetzt. Wir sind mittlerweile in einem Förderprojekt vom Bund mit drin. Wir sind mit Hochschulen im Kontakt. Wir haben Leute, die wirklich, wirklich gut sind. Mit Doktortitel, mit Master, wo ich selbst zugeben muss, habe ich nicht. Hätte ich gern, aber hat bisher nicht geklappt. Und ich habe Fullstack gemacht, und zwar so richtig. Fullstack heißt nämlich, ich habe mich um die komplette Hardware gekümmert, wo das läuft, wie das läuft, mit welcher Kamera, mit welchen Objektiven, mit welcher Beleuchtung. Mit der Anforderung, hey, es soll doch günstig sein. Also nehmen wir Consumer-Hardware, kann ja quasi nichts schief gehen. Softwaretechnisch habe ich auch alles erledigt, was zu erledigen war. Sprich, mich darum gekümmert, wie das Betriebssystem aussieht, da konnte ich dann endlich Linux verwenden. Mich um die KI-Plattform selbst gekümmert, die Schnittstellen zur Anlage und der ganze Spaß sollte natürlich am besten kostenlos sein. Sprich, wir haben sehr viele Projekte verwendet, die es kostenlos gibt. Es gibt, ihr kennt die mit Sicherheit, so Sachen wie Grafana, Prometheus, irgendwelche Docker-Container, alles, was man halt aktuell haben möchte. Und das tatsächlich in Firmen haben möchte, weil es Dinge unglaublich vereinfacht. Und neben dem, was ich schon erzählt habe, habe ich auch noch die Weiterentwicklung gemacht des Ganzen und die Instandhaltung und neue Projekte umgesetzt und naja, es war viel. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, aber es ist schon echt viel Arbeit. Jo, kommen wir kurz zur Hardware. Ich finde es schön, dass hier Katzenfotos gemacht werden. Ihr wisst, ihr könnt die Folien später vielleicht noch irgendwann runterladen oder mich einfach anhauen, ne? Also. was kann man anstelle vom Raspberry Pi nutzen? Weil so ein Raspberry Pi in Konsumerverpacken ist ja schon nicht so die beste Idee, ne? Wir haben wieder einen Raspberry Pi genommen. Sieht nur ein bisschen anders aus. Es gab die Überlegung, ordentliche Hardware zu verwenden. Ordentlich bedeutet in dem Fall ein Intel NUC, so die Richtung, also schön kleiner, kompakter Rechner, vielleicht auch irgendwas in einem Mini-ITX-Format. Hätte den Vorteil gehabt, wir hätten eine x86-Plattform gehabt, was Software-Sachen deutlich vereinfacht. Aber find mal einen Rechner, der in der Industrieumgebung funktioniert und nicht rummeckert und durchgehend läuft, ohne Wartung. Kann man kaufen, die kosten aber einfach mal so Faktor 10 mehr. Das macht einfach keinen Spaß. Das hier kostet nicht Faktor 10 mehr. Normaler Raspberry Pi, je nach Modell, ist irgendwo bei die 50 Euro. Das hier ist ein Revolution Pi. Je nachdem, wie man den bekommt, gibt es ein bisschen günstiger für Unternehmen, weil man Rabatte hat und die Mehrwertsteuer absetzen kann. Kostet dann vielleicht um die 300, 350 Euro, je nachdem, wie man das Ding besorgt. Kann man sehr leicht reparieren. Man kann das Ding nämlich ganz einfach öffnen. Und was man da in der Mitte sieht, die kleine Platine, das ist ein Raspberry Pi Compute Modul. Also wir haben wieder ein Raspberry Pi. Das Gute an dem Ding ist, es ist Industriehardware. Wenn wir nochmal kurz zurückgehen. Das Ding hat Hutschienenmontage. Man sieht es an der linken Seite. Also wer das kennt, in Schaltschränken drin hat man Hutschienen. Man will Dinge einfach nur reinklipsen, dann muss das Ding fest sein. Man will da nichts rumschrauben. Man will da keine Halterung anfertigen. Und dafür ist es sehr praktisch. Jetzt hat das Ding aber leider nur USB und Ethernet. Wir müssen ja irgendwie noch mit unserer Steuerung kommunizieren. Also die Anlage muss ja wissen, ob die KI jetzt läuft oder nicht, oder ob es einen Fehler gab oder nicht. Praktischerweise gibt es Erweiterungsmodule. Die kann man einfach dranhängen, sind von der gleichen Firma, kosten halt auch nochmal irgendwas so 150, 200, 250 Euro, je nachdem, was man genau haben möchte. Die klipst man einfach daneben hin, die haben einen Systembus, den steckt man hinten zusammen und das war's. Einzige Voraussetzung, man muss deren Betriebssystem nutzen mit Treiber. Ohne Treiber wird halt schwierig. Damit war dann schon mal gelöst, wo wir den ganzen Spaß laufen lassen. Das heißt, die Hardware-Plattform hat sich effektiv nicht verändert, nur dass es jetzt Industriehardware ist. Bezüglich der Logitech, wie gesagt, der Autofokus fiel nach einer Zeit aus. Also uns war klar, der wird irgendwann ausfallen, weil die Industrieumgebung ist halt nichts für Consumer-Hardware. Wir haben uns dann entschieden, wieder eine Logitech anzugucken. Wieder Consumer-Hardware. Diesmal mit 4K-Auflösung, besserem Objektiv, haben wir getestet, ist am Ende rausgefallen, nicht weil die Hardware schlecht wäre, sondern weil es schwierig war, für Consumer-Hardware eine Halterung anzufertigen. Also man will die Dinge ja ordentlich fest verbaut haben, sodass auch Vibrationen und Rütteln nichts ausmacht, sprich ich will eine ordentliche Halterung haben. Da ist Consumer-Hardware einfach nicht geeignet. Man kann sich einfach den günstigsten Spaß klicken, den man auf Amazon findet. Es gibt eine Firma namens ELP, ist ein bisschen schwierig, die wechseln auf Amazon immer wieder durch. Sprich, man kann nicht einfach mal einen Link raussuchen und sagen, ich will davon einfach 300 Stück haben, weil alle paar Monate muss man einen neuen Link suchen, das ist lustig. Haben wir trotzdem gemacht. Der Vorteil ist, die haben keinen Autofokus, die haben festes Objektiv, die haben eine gute Auflösung, also gut bedeutet Full HD. Das Ding ist nicht zu intelligent, da komme ich gleich noch drauf. Und die Alternative dazu wäre gewesen Industriehardware. Wir haben da zwei Zulieferer, einmal die Baumer GmbH, einmal Keyence Deutschland GmbH. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt. Ich sehe Kopfnicken gut. Und die Protokolle, die mir zur Verfügung hat, ist einmal USB. USB ist praktisch, man steckt es an, es wird erkannt, es funktioniert im besten Falle. Die Alternative ist GigEvision, das ist ein Industriestandard. Effektiv hat man RJ45 Stecker, also sprich man verwendet Ethernet. Man steckt das Ding an. Problem dabei ist, man braucht nach Hersteller jeweils einen eigenen spezifischen Treiber und da wird es dann unangenehm. Die Logitech Prio, wie gesagt, ist bei uns rausgefallen. Die war zu intelligent. Ist super Consumer-Hardware, die macht alles automatisch mit Autofokus, mit Weißabgleich, mit Kontrastschärfe, den ganzen Spaß, den man so braucht. Ist in der Industrie ein bisschen schwierig. Also wenn plötzlich die Farbe nicht mehr stimmt, der Weißabgleich nicht passt, ich will so Dinge eigentlich manuell haben. Die Halterung war, wie gesagt, schwer möglich. Und da, na ja, da kommen wir eben zu dem, was man auf Amazon finden kann. Wie gesagt, das hat Full-HD-Auflösung. Es ist nicht intelligent. Es hat ein paar Dinge drin, die automatisiert sind, wie ein Kontrasthelligkeit. Die kann man per Software deaktivieren. Ist super. Und man steuert es über libUVC an. Ich weiß nicht, ob das irgendjemandem was sagt, falls doch, mein Beileid, es ist ein bisschen unangenehm damit zu arbeiten. Aber das Schöne ist, man kann über OpenCV damit alles ansteuern, was man braucht. Es hängt von der Plattform ab, das ist ein bisschen unangenehm. Aber wenn man eh immer Linux verwendet und eh immer die gleichen Treiber hat, warum denn nicht? Also wer dann auf ein anderes Betriebssystem umsteigt, ist selbst schuld, aber prinzipiell geht's. Genau. Und bei der Industriehardware ist es so, die Bauma GmbH liefert Kameras, Objektive und Treiber. Treiber auch für Linux, auch für ARM-Architekturen, also nicht nur x86. Und die Keyence Deutschland GmbH fiel leider genau deswegen raus. Es gäbe da zusätzliche Hardware, die man kaufen könnte, das war aber kostentechnisch nicht ganz so praktisch. Also die Anforderung unseres Teams war ja immer noch, möglichst günstig zu sein. Deswegen ja die Consumer-Hardware. Problem ist, wenn man Industriekameras nimmt, wir brauchen einen zweiten Ethernet-Port. Ich habe vorhin ja gesagt, die Revolution Pis gibt es mit so Ansteckmodule. Das Problem war, wir hatten keines gefunden, was passt mit weiterem Ethernet-Port. Es gibt dafür aber andere Revolution Pi-Module mit zwei Ethernet-Ports, aber die muss man wieder kaufen. Und das Problem war, wir hatten schon viele Projekte geplant und schon mal vorgekauft und da schon Geld ausgegeben und konnten jetzt da nicht einfach mehr zurück. Man kann es zudem nicht einfach so per OpenCV ansteuern, sondern man braucht einen nativen Treiber und die Kameras wollen 10 Gig Ethernet haben. Hat sich dann herausgestellt, das ist komplett sinnfrei. Man kann auch einen 1 Gigabit Ethernet-Port verwenden. Es geht auch ein 100 Megabit Ethernet-Port. Das macht effektiv nicht viel Unterschied, außer dass die Übertragung des Bildes halt einen Ticken länger braucht. Jetzt ist es aber eh so, wir prüfen nicht irgendwie 300 Teile die Sekunde, sondern typische Produktionsanlage, da fällt alle 10, 20 Sekunden ein Teil raus. Also wir haben da locker Zeit, die Teile wirklich anzusehen. Dann war noch die Frage wegen der Beleuchtung. Das erste Projekt, was wir umgesetzt hatten, hat so einen WS2801 LED-Streifen verwendet, den wir tatsächlich über die GPIO-Pins vom Raspberry Pi angesteuert hatten. Ist ein bisschen unangenehm. Man muss viel löten, man braucht, wenn es blöd läuft, einen Level-Shifter, man muss irgendwie von 3,3 auf 5 Volt kommen oder vielleicht auf 12 Volt, je nachdem, was man verwendet. Und eigentlich total unnötig, wir wollen eigentlich nur eine konstante Beleuchtung. Weil wir haben festgestellt, natürlich können wir ordentliche Blitzauslöser verwenden. Also die Leute, die fotografieren, kennen es. Ist aber so, die Ansteuerung in der Industrieumgebung mit Blitzauslöser ist unangenehm. Dann hat man Leute, die da arbeiten und wenn da ständig geblitzt wird, ist es auch arbeitstechnisch nicht so optimal, gerade für Menschen, die vielleicht auch unter Epilepsie leiden. Dementsprechend habe ich die komplett rausgenommen. Wie gesagt, ich hatte ja komplett freie Wahl über Hard- und Software und habe festgelegt, wir bauen da einfach irgendein LED-Panel hin. Die gibt es fertig mit Treiber. Man steckt die einfach an 12 oder 24 Volt an, weil das in der Industrie normal ist. Und dann leuchtet es und dann hat man Beleuchtung und es passt. Mehr wollen wir gar nicht. Softwaretechnisch. Kitty hat es geschafft, auf die Dusche raufzuklettern, in knapp 2 Meter Höhe und ich weiß bis heute nicht genau wie. Aber sie guckt ein bisschen stolz. Softwareseitig vom Betriebssystem, wie gesagt, wir verwenden Revolution Pi. Sprich, aufgrund der Hardware ist ein gewisses Betriebssystem vorgegeben, weil wir halt den Treiber-Support brauchen. Da läuft im Endeffekt ein stark modifiziertes Raspbian. Wir haben da eine CI-artige Pipeline entwickelt für Deployments. CI-artig heißt, man bekommt vom Hersteller ein Image. Dieses Image möchte man aktualisieren. Da möchte man eine virtuelle Python-Umgebung installieren, man möchte ein paar Pakete nachinstallieren, dann möchte man unsere eigene Software draufschieben und dann möchte man das fertige Image einfach auf ein Revolution Pi drauf kopieren und fertig. Man will da nichts mehr tun. Macht nämlich Wartungsarbeiten deutlich einfacher. Also natürlich könnte ich an jedes einzelne Projekt hingehen, Updates installieren, könnte es auch super in VLAN einbinden und das Remote machen, aber ich muss es pro Anlage machen. Und natürlich könnte ich das automatisieren über Ansible oder sonstiges. Oder ich klatsche einfach ein neues Image drüber. Das ist deutlich effizienter in dem Fall. Bis zu einem gewissen Grad, einen gewissen Anzahl Projekte skaliert es einfach schlecht. Und wir haben uns auch entschieden, ein ordentliches eventbasiertes System zu verwenden. Wer mit Industriehardware zu tun hat oder auch mit Industriesoftware weiß, Dinge werden oft nicht optimal gelöst und dann hat man so Legacy-Dinge, die man mitschleppt und irgendwie muss man die dann noch mit einbinden, weil Neuschreiben kostet zu viel Kohle. Und da ich eh schon dabei war, das Betriebssystem zu modifizieren, dachte ich mir, ja, warum denn nicht gleich mit neuen Technologien machen? Wir haben das so simpel gelöst. Man steckt eine Kamera an, die wird über UDEV erkannt. Das triggert wiederum ein System-D-Service, da startet wiederum die KI-Plattform. Die gibt wiederum Rückmeldungen an die Anlage, es ist alles komplett eventbasiert. Die Kamera, wenn abschützen, wenn ein Stecker gezogen wird, wenn ein Stromausfall ist, startet halt dann automatisch auch wieder neu. Ist auch super für die Leute vor Ort, weil wenn die Leute vor Ort einfach sagen, du, der Mist geht schon wieder nicht, was soll ich denn machen? Ja, aufstecken, anstecken. Das ist einfach. Es hat man bei mancher Industriehardware leider nicht und ich finde es gut, dass wir das so gemacht haben. Die Plattform selbst, das wird jetzt ein bisschen unangenehm, das ist viel Text, ist über 3,5 Jahre kontinuierlich weiterentwickelt worden. Wie gesagt, das entstand mal aus einem Hobbyprojekt, weil ich da zu Hause mit rumspielen wollte. Ja, ursprünglich war es dafür gedacht, mal zu gucken, sind Dinge gut oder schlecht, in Ordnung, nicht in Ordnung, mehr hat uns nicht interessiert. Wir haben das dann ein bisschen erweitert. Man kann jetzt nicht nur in Ordnung, nicht in Ordnung sagen, wir können auch sagen, es ist Variante 1, 2, 3 und es ist gut oder schlecht. Und da haben wir nur Variante 4, 5, was auch immer. Wir machen so viel parallel wie möglich. Auf dem Raspberry Pi funktioniert es auch wunderbar. Das ist mehr kein Prozessor. Wir haben eine kleine Projektverwaltung mit drin. Es ist super simpel. Ich kann einfach sagen, du, ich habe ein neues Projekt und dann lege ich einfach ein neues Projekt an. Wir haben mittlerweile eine REST API. Ich habe gehört, zu dem Thema gibt es später noch einen Talk. 15:45 im Medientheater. Gut. Falls jemand REST APIs nicht kennt. REST APIs sind auch insofern großartig. Node-RED ist nämlich auf RevolutionPath vorinstalliert. Ist eine JavaScript-Umgebung, also läuft über Node.js. Ist super, um Dinge zu automatisieren. Ist, also für den Industriebereich würde ich behaupten, auch für den Privatbereich wirklich großartig, wenn man sich JavaScript antun möchte. Wir haben bessere Modelle verwendet, weil das einfache Modell am Anfang reicht halt auch nur bis zu einer gewissen Komplexität. Wir haben die Trainingsroutinen verbessert. Wir haben irgendwann angefangen, Feintuning zu betreiben, weil es ist ein bisschen dämlich und ein bisschen Verschwendung von Ressourcen, wenn man die ganze Zeit Modelle komplett neu berechnet, obwohl man eigentlich nur ein bisschen nachjustieren möchte. Wir speichern mittlerweile direkt in den Bildern die EXIF-Daten. Das heißt, ich kann ein Bild öffnen und da steht drin, wenn wir jetzt das Anfangsbild nehmen mit den drei Federn und dem Kontakträder mit den drei Federn, kann ich sagen, links ist gut, Mitte schlecht, rechts ist gut. Die Software baut mir aktuell aus den Bildern, die ich mache, automatischen Daten zusammen. Ich kann da die ganzen Bereiche, die ich auswerte, nachträglich verschieben, vergrößern, kleiner machen, größer machen. Ich kann Farbe auswerten, ich kann das schwarz-weiß machen. Und dadurch, dass die Daten direkt in den Bildern gespeichert werden, geht es nachträglich. Also wir haben nicht das Problem, wir generieren Datensatz, stellen fest, Mist, es passt nicht, müssen von vorne anfangen, sondern das ist eine Sache, die dauert Sekunden. Das habe ich tatsächlich bei viel Software noch nicht so gesehen in dem Bereich. Wir prüfen mittlerweile, dank OpenCV, auch so Sachen wie Kamera-Bildfehler, passt die Helligkeit noch, passt der Kontrast noch, hat irgendjemand die Kamera verschoben, passt die Schärfe noch, hat jemand am Objektiv rumgespielt. Das kann man recht trivial testen und dann kann man automatisch einen Fehler zurückmelden. Wir haben Datenaugmentierung mit drin. Es ist manchmal ein Problem, genügend Bilder zu finden. Und ich kann aus 200, 300 Bildern problemlos 2.000, 3.000 Bilder machen, indem ich Datenaugmentierung betreibe. Es ist so, es geht eigentlich nichts über Daten. Also je mehr Daten, desto besser. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe oder das massive Aufwand, ist Datenaugmentierung eine wunderbare Möglichkeit. Spart uns einen Haufen Zeit und funktioniert sehr gut, wenn man es in einem begrenzten Bereich macht. Und man kann damit so lustige Sachen kompensieren wie, oh, die Kamera ist verschoben worden, weil jemand dagegen gelaufen ist. Und jetzt ist sie 2-3 mm weiter links. Ja, juckt mich nicht, weil ich habe das im Datensatz mit drin, kann die kompensieren. Also die KI-Modelle sind da sehr robust. Wir hatten damals auch die Migration von TensorFlow 1.x auf 2.5 aktuell. Wir haben die Formate gewechselt. Im Hintergrund verwendet man normalen H5-Format. Für die Ausführung möchte man ein TF-Lite-Format. Das bringt nochmal ordentlich Performance. Die Kamera kann besser angesteuert werden, weil OpenCV und bzw. LibUVC alles Mögliche bereitstellen, was man so braucht. Man kann die Daten, also die Bildkompression von der Kamera weitgehend deaktivieren. Ist großartig, man hat plötzlich keine Bildartefakte mehr. Schön. Wir haben so viel wegautomatisiert wie möglich, wir haben so viele Tests eingebaut wie möglich, damit man nicht, wenn man im Projekt irgendwas ändert, Dinge automatisiert schieflaufen, sondern die halt frühzeitig erkannt werden, so wie man das auch haben möchte. Wir haben ein paar Abstraktionslayer hinzugefügt. Mittlerweile ist es eigentlich egal, wo das Ding läuft. Man braucht ein Betriebssystem, wo Python läuft, man bräuchte OpenCV und TensorFlow, das ist so das Minimum. Die Eingabequelle ist relativ egal. Also irgendeine Kamera, die unterstützt wird. Man kann einen Videostream reinfeeden über irgendein Protokoll, das ist, solange es unterstützt wird von OpenCV, passt es. Solange man es irgendwie konvertieren kann. Muss ja keine Farbkamera sein. Wir haben auch Dinge gemacht, eine Wärmebildkamera funktioniert genauso. Ob das Ding 8-Bit, 10-Bit, 12-Bit, 16-Bit, sonst was hat, ist auch sowas von egal. Also die Modelle können echt alles. Und dadurch, dass wir nicht großartig limitieren, haben wir absurd hohe Grenzen. Das ist ein Bild mit 2 Gigapixeln, okay. Du willst über 500 Millionen Bereiche auswerten, okay. Jeder von den Bereichen hat irgendwie 3000 verschiedene Ausgänge. Juckt mich nicht. Also klar, Rechenzeit wäre irgendwann echt unangenehm, aber es ginge. Praktisch reizt mir das nicht annähernd aus. Praktisch hat man irgendwie eine 4K-Kamera, wenn es hochkommt, will vielleicht 20 Bereiche auswerten, das war also das Höchste, was wir bisher hatten, parallel, aber mehr nicht. Und wenn wir schon dabei waren, wir wollen ja eigentlich nicht nur KI machen, sondern es muss irgendwie sinnvoll sein. Sprich, wir haben alles integriert, was nur sinnvoll war. Tesseract OCR für Texterkennung. Sprich, wenn wir Bauteile haben, die laserbeschriftet sind, können wir da jetzt auch eine Kamera hinbauen und die Laserbeschriftung sauber prüfen. Das bieten die Hersteller der Systeme, die nämlich die Teile lasern, manchmal nicht an. Das ist großartig, ne? Du hast einen Laser, der lasert vielleicht oder vielleicht auch nicht. Super. Viel Hardware hat ein Data Matrix oder QR-Code mit drauf, also haben wir einen QR-Code-Leser auch noch mit integriert, einen Data Matrix-Code. Und alles, was hat OpenCV sonst noch irgendwie erlaubt, wir haben Scikit-Learn mit drin, wir haben SciPy mit drin. Also wenn man andere Verfahren nutzen möchte, also Standard-Machine-Learning, das TensorFlow anbietet, geht genauso. Das wäre es dann auch zum Thema Software. Entschuldigung, ich weiß, es ist sehr trocken. Die Schnittstellen zur SPS waren dann noch so ein Fall. Wir haben am Anfang, wie gesagt, ein Ausgänge gehabt. Also einzelne Bits tatsächlich. Man sagt, es ist gerade gut, schlecht, je nachdem, ob Strom drauf ist oder nicht. Man kann das aber auch besser machen, entweder über die Input-Outputs oder halt auch über HTTP oder WebSocket-Verbindung. Ist deutlich effizienter. HTTP ist ein bisschen unangenehm, weil es Polling-basiert ist, so alle 500 Millisekunden abfragen, wenn man möchte. Zumindest die Version, die wir verwenden. WebSocket ist schön, weil eventbasiert. Man baut eine Verbindung auf, die Verbindung wird automatisch aufrechterhalten, man kann mit der Anlage wunderbar kommunizieren. Oder, was auch geht, einfach direkt am Terminal interagieren. Also man schließt einen Monitor und Maustastatur, fertig. Gut, das glaube ich war der anstrengende Teil. Es gibt nochmal kurz Flausch. wir haben am Ende, gut, weit mehr als 30 Projekte evaluiert. Evaluiert heißt, wir haben tatsächlich eine Kamera eingestellt, wir haben Bilder aufgenommen, wir haben Modelle berechnet, wir haben Bereiche ausgewertet, also Dinge, die umsetzbar sind, weil wir das wirklich zu 100% getestet haben. Mit über 30 Projekten hat wunderbar funktioniert. Alles hat verschiedene Anforderungen, das ist auch immer super. Wir haben festgestellt, KI und Machine Learning ist immer noch der primäre Faktor bei der Auswertung, weil oft gibt es ein klassisches Verfahren, da stellst du fest, es funktioniert gut, aber die KI funktioniert besser. Zum Thema wie viel besser, kommt nachher noch. Wir können Inordnung, Nichtinordnung erkennen, wir können Varianten erkennen. Man hat Metallteile mit einer Kerbe drin, kann man wunderbar erkennen. Da können wir auch irgendeinen Laserdistanzsensor verwenden. Problem ist, wenn die Prägung nicht passt und ein paar Zehntel verrutscht ist, klappt es nicht mehr. Die KI kompensiert es, weil dafür ist KI tatsächlich sehr gut. Wir können irgendwelche Fäden erkennen, wir können Farbabweichungen erkennen, also die Orientierung von Bauteilen, alles was man zur Bildverarbeitung machen kann. Und auch Druckfehler. Es war eine Masterarbeit, die ich mitbetreut habe, die war großartig. Da kam in dem Bereich der KI, die ich nicht so ganz schön finde. Man hat einen Etikettendrucker, der druckt ein Etikett. Und das Etikett wird auf der Schutz draufgeklebt. Und wir haben über 500 verschiedene Varianten. Und dann stellst du fest, das Etikett ist schön, aber da ist ein Streifen drin, vielleicht 30 Pixel. Also Dinge, die man mit bloßem Auge sieht, die aber automatisiert zu testen echt schwierig sind. So Dinge kann man mit Autoencodern erschlagen. Und jo, es muss sich, wie vorhin auch schon erwähnt, nicht mal mehr um Bilder handeln, irgendeinen Datenstrom reingeben, können wir auswerten. Von den Projekten, wie gesagt, wären so ziemlich alle umsetzbar gewesen. In der Nähe von Schweißgeräten, oh mein Gott, das habe ich ganz vergessen. Es gibt lustige Fehler, ne? Schweißgeräte, die bauen so ein schönes Magnetfeld auf. Und dann fällt deine Hardware aus, stürzt ab, verbindet sich nicht mehr, fängt zu brennen an, das Übliche halt. Man kann es abschirmen. Geräte abschirmen ist unglaublich schwierig. Also, wenn ich euch einen Tipp geben darf, macht in der Nähe von Schweißgeräten niemals irgendwas mit Elektrotechnik. Man kann das machen, wir haben massiv Probleme damit, wir haben sogar mit ordentlicher Industrie-Hardware, die entsprechend geschirmt ist, die ein ordentliches Gehäuse hat, mit Erdung, allem drum und dran, selbst die stürzt ab. War für mich eine super Erkenntnis. Ich stand da dort und habe eben gemeint, oh, es wird zeitlich gerade ein bisschen knapp, und habe eben gemeint, ja, wie macht ihr denn das? Und die meinten nur, ja, die stürzt bei uns auch einfach ab, die startet halt neu. Ja, das ist keine Lösung, Leute. Also. Und je mehr Projekte man umsetzt, desto aufwendiger wird dann auch die Instandhaltung. Deswegen dürfen das mittlerweile auch andere Leute machen. Aber mal so kurz zu Fakten und Fazit mit Hinblick auf die Uhr. Wir haben das natürlich verglichen. Wir haben eine Eigenentwicklung. Jetzt, wenn man rein die Kosten nimmt von der Hardware, wir haben Revolution Pi, wir haben das ein Ausgabenmodul. Kamera kann man kaufen, irgendwas zwischen 70 Euro. Ich meine, es geht auch 20 Euro, aber unser Limit war 70 Euro. Die teuerste von uns kostet 2500 Euro. Man kann eine Beleuchtung basteln. Die ist nett, ist aber nicht nötig, weil KI-Modelle sehr viel kompensieren können. Man braucht einen USB-Stick, wo Daten drauf lagern, und ein USB-Kabel für die Kamera. Hey, und mit 570 Euro habe ich Hardware, die wirklich gut funktioniert, die ich in der Industrie verwenden kann. Die kann ich in den Schaltschrank einbauen und das tut. Geht dann mit teurer Kamera natürlich ein bisschen rauf. Das Schöne ist, wenn man es mit anderen Herstellern vergleicht, die listen keine einzelnen Komponenten auf. Und je nach Firma bekommt man entsprechenden Rabatt, deswegen kann ich hier keine Auflistung machen. Der grobe Anhaltspunkt war, man will ein System haben, was schwarz-weiß auswertet, rechnen mit knapp 3.000 Euro. Du willst Dinge auswerten mit Farbe, ca. 10.000 Euro. 15.000 Euro, wenn du denkst, boah, so ein Ticken besseres Objektiv wäre noch schön. Oder 50.000 Euro, wenn man sagt, du, ich hätte gern so ein richtig schönes Objektiv, das auch die Linsen, wo alles, ich habe, es ist teuer. Und das Blöde ist, man kann es selbst nicht reparieren. Man braucht einen Wartungsvertrag, man braucht externe Instandhaltung, die man einkaufen muss. Das macht sehr wenig Spaß. Man hat, also ich meine, ich arbeite vor Ort, wenn es geheißen hat, du Elia, die Anlage ist ausgefallen, war das eine Sache von, ich gehe da hin. Das dauert ungefähr 30 Sekunden mit Laptop. Dann stecke ich meinen Laptop an, dann sehe ich im Log, wo der Fehler liegt, behebe den und dann kann ich wieder gehen. Externe Kunden kommen auch sehr schnell, aber wir rechnen da halt von Tage bis Wochen trotzdem immer noch. Soviel zum Thema Preis. Bei den technischen Daten, das erste Projekt hatte wie gesagt eine Zykluszeit von knapp einer Sekunde, das war sehr simpel, hat funktioniert, aber war jetzt nicht das Beste. Mittlerweile haben wir deutlich bessere Kameras, deutlich bessere Modelle, die Zykluszeit ist dank der ganzen Softwareoptimierung, Updates und was sonst noch vorgefallen ist, deutlich reduziert worden. Das heißt, von die Anlage sagt, nimm doch bitte mal ein Bild auf, bis hin zu, das Bild ist ausgewertet und an die Anlage zurückgemeldet, vergehen 350 Millisekunden. Wenn ich sage, ich produziere jede Sekunde einen Teil, kann ich das Ding integrieren. Ich brauche keine großen Modelle, die sekundenlang brauchen, um Dinge auszuwerten. Das reicht vollkommen. Bezüglich der Genauigkeit, ich weiß jetzt nicht, ob F1-Score jemandem was sagt. Also die Leute, die Informatik studieren und Mathematik studiert haben, wissen das hoffentlich. Gibt es Leute aus der Qualitätssicherung, die nicht wissen, was ein F1-Score ist? Oh Gott. Nein, ist nicht schlimm. F1-Score ist nur, ich gucke mir an, wie viel gute Teile wurden als gut erkannt, wie viele schlechte Teile wurden als schlecht erkannt. Und dann habe ich noch den Faktor, wie viele gute Teile wurden als schlecht erkannt und wie viele schlechte Teile wurden als gut erkannt. Wenn ein schlechtes Teil als gut erkannt wird, habe ich echt ein massives Problem. Wenn ein gutes Teil als schlecht erkannt wird, ja mein Gott, dann wird es sowieso nochmal händisch geprüft. Aber ich darf ja zum Kunden absolut keine schlechten Teile rausgeben. Wenn man so einen F1-Score berechnet, 100% wäre perfekt. Der Mensch liegt bei ungefähr 95%. Man glaubt nicht, wie schlecht Menschen Teile erkennen, wenn man jeden Tag irgendwas zwischen 500 und 3000 Teile in der Hand hat. Also 95% ist, ich will jetzt nicht sagen katastrophal, weil ich bin auch nicht besser, aber man lässt halt einfach nach, man ist in so einer Routine drin, man übersieht Teile. Was dann ein bisschen schwierig war, weil wir gesagt haben, wenn wir Dinge automatisieren, wollen wir mindestens einen Wert von 99,5% haben. Das heißt, wir haben für automatisierte Systeme einen deutlich höheren Wert angelegt. Das ist der Wert, den wir von externen Projekten bekommen haben, wenn man externe Kameras kauft. Und dann haben wir einfach mal geschaut, was unser Projekt denn eigentlich für einen F1-Score hat und haben das problemlos um Faktor 100 übertroffen. Und das war so ein Ding, wo ich dann meinte, oh shit, wir sind Faktor 100 besser mit Hardware, die nur ein Zehntel kostet. Man konnte das natürlich nicht so ganz glauben, weil es sieht echt falsch aus, wenn man so hohe F1-Werte erreicht. Also gab es eine Bachelorarbeit drüber, die den ganzen Spaß nochmal bestätigt hat. Die Modelle, die wir verwenden, sind da alle klein genug, dass man sie schnell berechnen kann. Also gerade so ressourcen- und umwelttechnisch will man da nicht zu viel Zeit drauf verschwenden. Man will keine Supercomputer hinbauen. Beziehungsweise unser Team hat immer noch die Anforderung, möglichst wenig Geld zu verbraten, obwohl wir Dinge mit neuen Technologien machen. Mein Laptop ist geupgradet worden. Ich habe jetzt einen Core i7. Auch schon eine neuere Generation. Und es funktioniert. Also wenige Minuten bis Stunden ist neu berechnet. Wir hatten Fälle von, die Anlage schmeißt alle Teile aus, weil sie alle schlecht sind. Dann gehst du vor Ort und in unter 5 Minuten kannst du die neuen Daten ziehen, korrigieren, das Modell feintunen, deployen und es läuft wieder. Das ist verdammt schnell. Also für alles andere bräuchte man normalerweise wesentlich länger. Jo. Bezüglich Genauigkeit F1-Score. Tipps, die ich da geben kann, ist kleine Modelle trainieren und dann einfach Modelle und Trainingsverfahren durchprobieren. Das kann man wegautomatisieren, wenn ihr sagt, ihr habt einen Datensatz und ihr wisst grob, wie ein Modell aussehen sollte. Da kann man einzelne Layer einfach dynamisch dazuschalten oder wieder wegschalten, kann die einzeln neu trainieren, wie man lustig ist. Es gibt verschiedene Trainingsverfahren, es gibt verschiedene Aktivierungsfunktionen. Einfach mal einen Rechner einen Tag stehen lassen, 30, 40 Modelle durchrechnen lassen, schauen, wie lange das braucht, schauen, was für eine Accuracy rauskommt, was man für einen F1-Score rausbekommt und dann weiß man, welches Trainingsverfahren man verwenden möchte. Ich habe in den letzten 4 Jahren unglaublich viele Paper gelesen zum Thema KI und mehr als die Hälfte von dem, was im Paper drin steht, war nicht reproduzierbar oder total unbrauchbar für unseren Anwendungsfall. Man darf nicht vergessen, viele Scores, die berechnet werden bei aktuellen Vision-Systemen, also wo man Dinge oder Objekte erkennen möchte auf Bildern, sind dafür ausgelegt, viele unterschiedliche Sachen zu erkennen. Auch sehr viele organische Strukturen. Man möchte Hunderassen unterscheiden, Katzen, Vögel, man muss Bäume erkennen, man muss Straßenschilder erkennen. Ich habe in der Produktion keine Tiere und auch keine Straßenschilder, also juckt mich das alles nicht. Ich muss im besten Falle vielleicht sagen, ob ein Teil gut oder schlecht ist. Also da gehen einfache Modelle, da ist so viele Entwicklungen, die es in letzter Zeit gab, absolut hinfällig. Und das Beste, was man natürlich machen kann, wie vorhin schon mal erwähnt, einfach Daten, Daten und noch mehr Daten. Also je mehr Daten ich habe, je mehr Bilder ich habe, je größer mein Datensatz ist, Training dauert dann länger, klar, aber die Ergebnisse werden besser. Wegen der Zykluszeit, man sollte Profiler verwenden. Also OpenCV arbeitet intern mit dem BGR-Format. Sprich, ich habe ein Kamerabild, das ist ein komprimiertes JPEG im RGB-Format. Ich wandle das um auf BGR, weil ich irgendwas machen möchte, muss nochmal auf RGB umwandeln, weil es dann ins KI-Modell gefüttert wird und die ganzen Konvertiervorgänge kann ich mir sparen, weil dem KI-Modell ist doch egal, ob jetzt zuerst der rote Kanal kommt und dann grün und dann blau oder also. Es lernt automatisch im Trainingsverfahren. Wieso sollte ich mich da groß anstrengen, Dinge zu konvertieren? Man will alles im RAM ausführen und wenn man zu wenig RAM hat, wir erinnern uns, wir haben Raspberry Pi 3 mit 1 GB Arbeitsspeicher, das wird manchmal ein bisschen eng, dann kann man einfach virtuell RAM dazuschalten. Also ZRAM, wer es nicht kennt, komprimiert ungefähr die Hälfte des RAMs, je nachdem wie groß der RAM ist. Mit effizienten Kompressionsverfahren. Das klingt ein bisschen sinnbefreit, aber es funktioniert. Ich kann größere Modelle laufen lassen und die Performance ist fast nicht zu unterscheiden. Dafür sind die Algorithmen so gut. Puffer sollte man deaktivieren. Dinge, die man nämlich auch nicht weiß, wenn man damit anfängt. Die Standard-Puffergröße von einer USB-Kamera unter Linux sind 3 Bilder. Sprich, ich habe die Kamera angesteckt, habe ein Bild gemacht, habe das ausgewertet, habe mir das nächste Bild geholt, habe das ausgewertet, habe mein Objekt verlegt, habe ein Bild gemacht, habe mir das neue Bild geholt und stelle fest, da ist immer noch mein Objekt mit drauf, was ich eben weggeschoben habe. Irgendwas stimmt da nicht. Also Kamerapuffer deaktivieren. Bezüglich der Modelle, wie gesagt, einfache Modelle. Mittlerweile hat man andere Modelle, die hier sind schon ein paar Jahre älter. So Dinge wie MobileNet, Vision Transformer, MobileVid, was man so hatte, sind nett, aber nochmal, wir müssen keine Tiere auswerten, Straßenschilder oder sonstiges. Ist für uns komplett hinfällig. Ach schön, das habe ich sogar hingeschrieben. Jo. Jetzt stellt sich aber noch die Frage, okay, wir haben jetzt ein System, das kann man verwenden, das funktioniert, das hat einen wunderbaren F1-Score, das übertrifft alles andere, was wir irgendwie gesehen haben. Können wir denn damit Sachen auswerten, die tatsächlich kritisch sind? Und ganz klare Antwort meinerseits, nein. Also, man kann Sachen machen, wir haben Beschriftungsfehler. Hey, wenn die Beschriftung falsch ist, da stirbt niemand dran. Das ist okay. Wenn wir falsche Teile haben, die nicht auf die Qualität gehen, wir haben zum Beispiel versehentlich bessere Teile verbaut, ist vollkommen okay. Kostet die Firma natürlich mehr oder man hat eine Reparaturkosten, die halt auch höher sind, aber für den Endkunden ist es nicht relevant. Wenn man Teile hat, die auf die Lebensdauer gehen, ist ein bisschen schwierig, im Zweifel wird das Teil schneller kaputt, ändert aber nichts an der Sicherheit. Die Schalter schalten trotzdem. Man hat draußen irgendwie Kratzer, Beschädigungen, es fehlen Labels, es sind Dinge angebrochen, die kann ich problemlos mit einer KI testen. Aber das sind da keine Dinge, wo, wie gesagt, irgendwie lebensgefährdend sind. Jo, und jetzt bin ich mit meinem 51-Minuten-Monolog eigentlich fertig. Vielen lieben Dank.
Ja, ein großartiger Applaus und ein großartiger Vortrag, der auch dazu sehr gut passt. Insofern danke euch auf jeden Fall. Danke auch für die vielen Katzenbilder, das erklärt auch das Flauschig sehr. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ja, ich komme sofort. So, bitte nochmal ganz kurz melden. Genau, da hinten. Bitte mal durchgeben, wenn es geht. Dankeschön.
Sehr cooler Vortrag. Mich würde noch ein bisschen interessieren, wie läuft es ab, wenn ihr quasi die Daten sammelt zum Trainieren und wenn ihr Probleme habt, wie ihr dann ad hoc die Modelle nacharbeitet, dass sie besser funktionieren.
Okay. Bilder aufnehmen ist so simpel. Nachdem wir angefangen hatten, wir bauen eigene Stationen, wo wir Teile reinstellen, händisch, also tatsächlich manuell Bilder machen und festgestellt haben, das ist sehr dämlich, haben wir angefangen, direkt in die Anlage die Kamera zu integrieren, und zwar so, wie sie später tatsächlich rein sollte. Da gibt es Kamerastative, die man dran klemmen kann, die relativ robust sind. Man baut die einfach hin und dann nehmen wir einfach Bilder kontinuierlich auf. Die Bilder verwenden wir für den Datensatz und die müssen dann noch gelabelt werden, weil am Anfang haben wir noch keine Modelle, die auswerten. Und auch das Nachtrainieren ist ein Fall von, wir haben, wie vorhin mal erwähnt, alles wegautomatisiert. Ich habe einen riesen Datensatz. Angenommen, ich stelle jetzt fest, da sind Fehler drin, dann kann ich die einfach schnell durchgehen, kann die Metadaten, die im Bild hinterlegt sind, korrigieren, baue mir daraus meinen neuen Datensatz zusammen und berechne entweder die Modelle neu oder mache Feintuning. Das ist auch wegautomatisiert. Das ist eine Pipeline, die einmal einfach durchläuft. Das ist alles. Jo.
Weitere Fragen? Ich würde das mal durchgehen.
Ja, danke für deinen Talk und ich hätte die Frage, habt ihr mal verglichen, wie eure KI-Modelle sich im Vergleich zur klassischen Bildverarbeitung verhält, also sowas wie Blob-Analyse oder Kantenerkennung, das würde mich interessieren.
Haben wir getestet. Ich kann dir allerdings nicht sagen, mit welchen Verfahren wir es verglichen haben. Es ging um konkrete Problemlösungen, wir haben zum Beispiel Metallteile, die werden geprägt. Und die Prägung muss eine Tiefe haben von 0,2 mm. Und da gibt es... Entschuldigung, du meintest jetzt mehr auf Software-Ebene, ne? Nicht mit anderen Sensoren. Haben wir auch gemacht. Da kann ich aber nicht wirklich Ergebnisse liefern. Was wir gemacht haben, war zum Beispiel einmal ein KI-Modell, was lose Teile erkennen sollte. versus wir haben einfach einen Automaten, wo man ein Teil reinstellt, rüttelt und dann Bilder vergleicht. Und da kann ich sagen, ist ein Bildvergleich halt deutlich effizienter, weil ich mache einfach einen Diff von zwei Bildern und sehe, okay, da haben sich Teile verschoben, weil sie lose sind. Da ist ein KI-Modell absolut ungeeignet, weil man viel mehr Aufwand reinstecken muss. Ich bin auch ein Befürworter davon, die Methode zu nehmen, die am besten ist. Also wenn OpenCV Dinge standardmäßig erschlagen kann, nimm OpenCV. Ganz klarer Fall. Sieht das Management aufgrund des KI-Hypes teilweise leider ein bisschen anders. Ja.
Alright, hier vorne war noch eine Frage. Bitte mit.
Ja, du hast ja irgendwie diesen F1-Score gezeigt und wie gut euer Modell ist und auch irgendwie darüber geredet, dass ihr dann teilweise Bauteile analysiert habt. Hast du mal ausgerechnet, wie viel Geld du dem Unternehmen gespart hast und wirst du gut genug bezahlt im Vergleich dazu?
Ist jetzt doof, dass der Vortrag aufgezeichnet wird, ne? Moment. De facto bin ich unterbezahlt. Wir haben ein bisschen grob überschlagen, weil ich koste tatsächlich auch Geld und die ganze Entwicklung des Projekts war jetzt nicht einfach. Es rechnet sich ab einer zweistelligen Anzahl Projekte, die man umsetzt, so langsam aber sicher. Man muss halt immer sagen, wenn man farblich Dinge auswerten möchte mit einer externen Firma, mit der wir bereits Wartungsverträge haben, also wir müssten keinen neuen abschließen, kostet jedes neue Projekt irgendwas um die 10.000 plus, während meine Projekte im Schnitt so jetzt ungefähr 1.000 Euro gekostet haben. Mein Gehalt kommt dann noch mit oben mit drauf und wie gesagt, ab einer zweistelligen Anzahl Projekte ist es langsam aber sicher deutlich besser, einfach intern jemanden wie mich anzustellen, weil es auf lange Sicht dann doch günstiger kommt. Problem ist, man muss intern Wissen aufbauen. Da muss man am Anfang halt auch wieder investieren. Ich finde es super, dass die Firma, für die ich arbeite, das gemacht hat. Das Team, was gegründet worden ist, war aber am Anfang auch nicht ganz unproblematisch. Also es gab sehr viele Gespräche intern diesbezüglich. Am Ende hat das alles gut funktioniert, aber es ist doch ein gewisses Risiko, muss man auch dazu sagen. Jo.
Alright. Dankeschön. Weitere Fragen? Ich schau gerade. Ah, genau, da hinten um die Ecke.
Kurze Frage. Kann man dieses System auch auf bestehende Systeme wie große AOI-Geräte erweitern oder umrüsten? Wäre das möglich, mit mehreren Aktoren ohne groß viel Rechenleistung einzusetzen?
Was bedeutet mehrere Aktoren in dem Fall?
Motoren, mehrere Kameras, verschiedenste Positionen, also wenn man die Variablen erweitert um ein Vielfaches.
Kann man machen, es ist tatsächlich günstiger, wir hatten den Fall, einfach mehr Kameras hinzubauen. Im Industrieumfeld, wenn wir hier 500, 600 Euro rechnen für ein neues System, bau einfach mehr Kameras hin. Man könnte aber genauso bestehende Systeme erweitern, die Anfrage hatten wir auch mehrmals. Und man kann die Kamera auch so hinbauen, dass man sie verschieben kann oder auch verschiedenste Dinge auswerten kann. Erhöht aber auch die Komplexität in der Software. Muss man abwägen, ob sich das dann für einen lohnt. Wir haben für uns beschlossen, das lohnt sich nicht.
Ja, Dankeschön. Nachdem es dann jetzt auch schon ein bisschen zeitlich spät wird, wäre noch die Frage, stehst du auch noch nach dem Talk, beispielsweise auf Mastodon oder so, oder auf dem Event für Fragen zur Verfügung, wenn...
Ja.
Wunderbar. Dann sage ich an der Stelle nochmal danke für den Vortrag und euch noch eine wunderbare GPN.